NDR Kultur à la carte.
Mit Christiane Irrgang und einem Gast, für den wir gut und gern die doppelte oder dreifache Sendezeit brauchen könnten, Hans-Jörg Albrecht, Dirigent, Organist, Cembalist und seit neuestem auch künstlerischer Leiter des Karl Philipp Emanuel Bach Chors in Hamburg. Er hat schon viel erlebt und er hat noch viel mehr vor. Umso mehr freue ich mich, Herr Albrecht, dass Sie zwischendurch Zeit für einen Besuch bei NDR Kultur gefunden haben.
Vielen Dank.
Im letzten Jahr haben Sie in Hamburg ein Festival gegründet, das ganz dem berühmtesten und erfolgreichsten Bach-Sohn gewidmet ist, Karl Philipp Emanuel. Jetzt stehen wir am Beginn der zweiten Festivalausgabe und vielleicht sollten wir erst mal kurz darüber aufklären, warum gerade Hamburg und Karl Philipp Emanuel Bach.
Karl Philipp Emanuel Bach hatte seine glücklichste Zeit hier. Von 1768 bis 1788 war er hier Musikdirektor an allen 5 Hauptkirchen. Und im Nachgang zu seinem Onkel Georg Philipp Telemann, hier der zweite wichtige Mann im 18. Jahrhundert, ein großer Freund der Aufklärung, ein großer Freund von Diderot, von Klopstock, von Lessing. Er war mittendrin in diesem gigantischen Umbruch im 18. Jahrhundert und Hamburg war damals schon eine der wichtigsten Städte in Europa. Ja, dieser Kunststadt ringt man sich ja jetzt zum Glück wieder ab und das geht hoffentlich wie eine große Welle weiter dahin, also back to the future.
Darüber werden wir sicherlich noch ausführlicher sprechen. Sie haben aus dem letzten Jahr des Festivals eine Aufnahme mitgebracht und das ist auch gleich Ihr erster Musikwunsch. Erzählen Sie mal was darüber, bitte.
Karl Philipp hat, als er in den 50er Jahren in Berlin als Cembalist bei Friedrich II. War, sich in Leipzig an der Thomaskirche beworben auf die Nachfolge seines Vaters und hat dafür ein Magnificat geschrieben. Als er nach Hamburg kam, hat er das Magnificat nochmal ein bisschen recycelt, Trompeten, Pauken dazu genommen und das Ganze noch vergrößert, so dass es zum Beispiel im Michel würdig war, aufgeführt zu werden. Und daraus hören wir den Eingangschor Magnificat.
Der Eröffnungschor aus dem Magnificat von Karl Philipp Emanuel Bach. Eine Aufnahme vom 24. April letzten Jahres aus der Elbphilharmonie in Hamburg. Der Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor und das Thüringer Bach-Kollegium sangen und spielten unter der Leitung von Hans-Jörg Albrecht. Und er ist auch heute unser Studiogast in NDR Kultur à la carte. Herr Albrecht, wir hatten es schon gesagt, letztes Jahr hat dieses Festival zum ersten Mal stattgefunden, das Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Festival. Gestern Abend war der Auftakt zur zweiten Ausgabe, ein Konzert mit dem Cellisten Jan Vogler und den Dresdner Kapellsolisten. Was erwartet das Publikum in den nächsten Tagen noch?
Das Publikum erwartet einen Blick in eine unglaublich große Schatztruhe, die Schatztruhe einer Übergangszeit, die Schatztruhe der Musik von Karl Philipp und seiner drei Brüder. Es ist ein Gang durch Orchestermusik, durch Kammermusik, durch Oratorium, durch Kantaten. Wir werden ein Gesprächskonzert zu einer der Kantaten von Karl Philipp in der Jakobikirche abhalten, im Stile von Leonard Bernstein, Helmut Rilling, um auch diesen Education-Gedanken voranzubringen. Es ist quasi ein Blick in eine fast vergessene Zeit, in eine Übergangszeit zwischen Barock und Wiener Klassik.
Sie stammen ja selbst aus der Wiege der Familie Bach, sozusagen aus Mitteldeutschland.
Das ist schön gesagt.
Sie sind in einem kleinen Ort im Erzgebirge geboren. Wie ist denn aus dem Lütten Hans-Jörg der große Musiker geworden?
Durch viel Freude, viel Fleiß. Ich habe von Anfang an, als ich im Dresdner Kreuzchor war für 10 Jahre, immer diesen Traum gehabt, große Ensemble zu leiten und war vor allen Dingen immer gebannt von dem Phänomen Klang. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich unbedingt Orgel spielen wollte. 8 Kilometer von meinem Heimatort entfernt ist Freiberg und die große Silbermann-Orgel im Dom, die habe ich als Kind schon zigfach gehört, war immer gebannt von diesem Klang. Und es ist dieser Mix aus beiden, es ist quasi dieses, ich sage immer, Universum-Musik. Ich sehe, seit ich Kind bin, diesen gigantischen Kosmos. Wir hatten das Glück, dass wir unter Martin Flämig, unserem damaligen Chef, nicht eindimensional Knabenchorliteratur gesungen haben. Wir haben Schumanowski, wir haben Dalla Piccola, wir haben alles. Also bis ins späte 20. Jahrhundert, alles, was nicht nied- und nagelfest war. Wir haben Poulenc, DDR-Erstaufführungen gemacht. Wir haben Rachmaninoff-Vespermesse. Wir haben von Richard Strauss die beiden großen Motetten, die Hymne und die deutsche Motette gesungen. Und ich würde einfach sagen, diese gute alte klassische Kapellmeisterschule, obwohl ich einen ganz anderen Weg gegangen bin.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen nach einem verklärenden Blick zurück. So einfach war es wahrscheinlich in diesen 10 Jahren auch nicht immer, oder?
Na, die 10 Jahre in Dresden waren natürlich nicht einfach, bloß man blendet natürlich das System DDR einfach aus. Man blendet es aus oder besser gesagt, wir waren damals wie in einem Kloster, zum Glück sehr beschützt. Das Wendejahr war hochinteressant, weil dort natürlich etwas aufbrach, von dem wir durch viele Weltreisen einfach davor wussten, was auf der anderen Seite des Vorhangs war. Aber damals war einfach die Musik wirklich, also nicht nur für mich, das Ein und Alles. Und diese Prügeleien, die man untereinander hat, das sich zusammenraufen, wenn 8 Jungs in einem Zimmer schlafen, das vergisst man einfach durch die Musik.
Und dann kamen Sie in der Studienzeit an westdeutsche Hochschulen und alles war ganz anders?
Alles war ganz anders. Alles war sehr verkopft, in meinen Augen. Ich hätte am liebsten mein ganzes Studium privat gemacht, wie Anfang des 20. Jahrhunderts viele Komponisten und Dirigenten, aber das geht natürlich in diesem System nicht. Aber ich hatte in meinem damaligen Orgellehrer Gerhard Dickel, der jetzt über 20 Jahre tot ist, der Organist der Hauptkirche St. Michaelis war, einen großen Freund, Lehrer und Mentor gefunden, der so gänzlich gegen den aktuellen Strom schwamm, nicht weil er gegen den Strom schwimmen wollte, sondern weil er als Typ einfach so war. Und er hat mich gefragt, möchtest du zum Beispiel zu Wolfgang Zehrer, möchtest du alte Musik studieren? Ich habe gesagt, das kommt alles. Ich mache das sowieso. Ich bin jetzt hier und ich möchte gerne bei dir die große alte deutsche Orgelschule lernen. Er hat ein ziemliches Tempo zugelegt. Ich habe meistens nachts geübt und habe dann 3-4 Stunden geschlafen und dann Klavier wie ein Teufel geübt, weil man natürlich im Knabenchor nicht die zeitlichen Möglichkeiten hat, obwohl ich zu DDR-Zeiten wahnsinnig viel Schule geschwänzt habe, um überhaupt dieses Level zu erreichen. Zensuren sind nicht wichtig. Das Brennen ist das Wichtige, das Durchhalten ist das Wichtige. Es sind keine Wettbewerbe wichtig, die sind für eine Karriere wichtig. Aber das Eigentliche, die Musik, ist etwas, was wo ganz anders stattfindet.
Sie haben eben von der guten alten deutschen Organistentradition gesprochen. Wenn wir jetzt mal die österreichische Organistentradition mit einbeziehen, dann sind wir bei Anton Bruckner, dessen 200. Geburtstag die Musikwelt ja in diesem Jahr feiert. Und dieses Jubiläum war natürlich auch für Sie als Organisten, nicht nur als Dirigenten, ein gefundenes Fressen. Warum eignet sich gerade die Sinfonik von Bruckner so gut für eine Transkription für die Orgel?
Sie eignet sich zum Teil nicht für Orgel, muss aber mit bewältigt werden, wenn man zeigen will, wie Bruckner gedacht hat. Und es wird ja immer gesagt, Bruckner hat von der Orgel aus gedacht und komponiert. Bruckner seien Themen seiner Sinfonien beim Improvisieren eingefallen. Was man merkt, einfach wenn man in großen Kathedralen diese Einspielung macht, die Generalpausen sind für große Kathedralen gedacht. Also da denkt Bruckner zum Beispiel von St. Florian aus. Der Klang muss warten, er muss sich zur Ruhe begeben. Und Bruckner hat eine wirklich, würde sagen, crazy Schreibweise, die fast nicht nachzuvollziehen ist. Und jeder Dirigent, mit dem man spricht, die ringen nicht direkt nach Worten, aber sie werden Bruckner immer als etwas Eigenes charakterisieren und gerade im 19. Jahrhundert.
Wird Bruckner auf der Orgel denn nahbarer, wenn man so will?
Er wird anders. Ich würde sagen, es ist als, oder jetzt nach der Erfahrung der Gesamteinspielung, es ist, als ob man einen Körper auf dem Tisch seziert. Manches wird noch größer. Das wird auf der Orgel, wenn Sie an dem entsprechenden Instrument sind, mit der entsprechenden Aufnahmetechnik, wird das wirklich noch krasser. Die Partitur wird noch stärker hörbar.
das sinfonische Präludium C-Moll, komponiert von Anton Bruckner, bearbeitet von Erwin Horn und auf der Orgel gespielt von Hans-Jörg Albrecht. Er ist heute auch mein Gast in NDR Kultur à la carte, der neue Leiter des Hamburger Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Chors und langjähriger Leiter des Münchner Bach-Chors und Orchesters. Herr Albrecht, das sind alles Ensembles, die Bach im Namen tragen. Haben Sie eine besondere Affinität zu diesem Komponisten von jeher?
Naja, Bach ist einfach der Größte. Es gibt wahnsinnig viele großartige Komponisten, aber Bach steht also nicht nur für mich, sondern für viele Musiker einfach ganz, ganz oben. Es ist die Frage, wie intensiv man sich Bach widmet, ob es in der meisten Zeit vielleicht nur eine halbe Stunde am Morgen ist, wo man, wie die Pianisten erzählen, Bach wohl das Klavier spielt oder die Suiten, um zu sich zu kommen, oder ob man sich viele Zeit sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Und ich finde, sich mit Bach zu beschäftigen, könnte ein ganzes Leben nicht ausreichen. Ich selber brauche mehr, aber Bach ist schon für mich der Größte.
Und aus der Sicht eines Dirigenten ist es nicht so, dass, sagen wir mal, ab dem 19. Jahrhundert das Repertoire erst so richtig spannend, herausfordernd wird?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es ist einfach so, dass erst um 1800 der Taktstock sozusagen erfunden wurde. Für mich ist es so, dass ich diese Musik, die es bis dahin gibt, ohne Stäbchen dirigiere. Leute, die mit Stab eine Mozart-Sinfonie dirigieren, irgendwo nicht verstehen kann, weil das eigentlich der Musik entgegengeht. Die Musik bis dahin ist ganz aus der Grammatik der Barockzeit entwickelt. Das sind Bilder, das sind Affekte. Wichtig ist Start und Landung, und es ist vor allen Dingen ein Wissen um diese ganzen Figuren, um diese Grammatik dieser Sprache. Um der entgegenzukommen, muss man doch eine ganze Menge wissen, aber das Kunststück besteht dann darin, es nicht bei verkopfter Spielweise stehen zu lassen, sondern sehr feurig einfach das 18. Jahrhundert anzugehen. Aber wie Sie schon zu Recht sagten, zum Dirigieren wird es erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts interessant. Und je später oder je weiter wir kommen, umso mehr ist zu organisieren, umso mehr ist Orchestern einfach auch zu helfen. Denn eine Mahler-Sinfonie ohne Dirigentin oder Dirigent mag ich mir nicht vorstellen.
Ihre Diskografie umfasst ja neben dem Bruckner-Projekt noch ungefähr 30 weitere Einspielungen von Bach über Brahms bis N.J. Schneider. Und gleich drei CDs sind einem Komponisten gewidmet, den man heute kaum noch kennt, der aber in den 1920er Jahren tatsächlich zu den meistgespielten aktuellen deutschen Opernkomponisten zählte. Walter Braunfels, wie sind Sie auf ihn gekommen?
Das war ganz verrückt. Ich habe in München, als ich anfing, bei einem Konzert plötzlich die Bekanntschaft mit Stefan Braunfels, dem Architekten, der einen Teil des Bundestages gebaut hat, gemacht. Und der schwärmte mir gleich natürlich von seinem Großvater vor. Ich merkte dann auch sehr schnell, dass dieser Einsatz der jeweiligen Familien, ob das Schreker oder Zemlinski ist, es gibt ja immer Wellen, auch in Aufnahmen. Und dann ist genau diese, ich würde mal sagen, zweite Garde, die es leider nie in die erste Reihe auf den Konzertpodien geschafft hat, dann zum Teil auch wieder oder ist verdammt zum Abtauchen. Bei Braunfels ist es so, dass seit Mitte der 90er Jahre, es gab ja diese spektakuläre Einspielung von Lothar Sakrosek mit dem heutigen Konzerthausorchester Berlin, Die Vögel, Braunfels erste große Erfolgsoper. Damit ging eigentlich eine Renaissance los. Und ich hatte das Glück, dass ich mit der Staatskapelle Weimar und dem Konzerthausorchester Berlin und wirklich einer handverlesenen Schar von Sängerinnen und Sängern, Klaus-Florian Vogt, Michael Volle und so weiter, waren mit dabei, dass wir die gesamten Orchesterlieder von Braunfels aufnehmen konnten. Eine zweite Einspielung war dann noch die erste Herausgabe des Orgelkonzertes, was sehr selten gespielt wird, weil es einfach A, schwer ist, B, weil es ein Knabenchor verlangt. Also es ist schon, wenn man sich auch in diesen, ja, sagen wir mal, Feuerkessel begibt oder in diese Schatzhöhle, ist das auch wieder total verrückt, weil auch zu schauen, was hat er an Kammermusik geschrieben? Was für verrückte, überhaupt nicht wiederaufgeführte Klaviermusik. Verrückteste Opern. Wir sind jetzt gerade dabei, ich hoffe, dass es klappt, dass wir 2026 die Szenen der heiligen Johanna hier auf die Bühne bringen können als Konzertante-Produktion. Das sind wirklich große Opernbrocken, die es ganz leicht mit Richard Strauss einfach aufnehmen.
Sie haben sich aber jetzt weder Orchesterlieder ausgesucht, noch Kammermusik oder große Opernbrocken, sondern eine Art, ja, Hommage an Mozart, kann man das so nennen?
Ja, obwohl es natürlich nicht viel mit Mozart zu tun hat, nur mit dem Thema aus der Champagner-Arie aus dem Don Giovanni. Braunfels hat als Pianist alle Klavierkonzerte von Mozart für den Kölner Rundfunk eingespielt und er hat Don Juan-Variationen geschrieben. Und daraus hören wir jetzt das Finale. Thank you.
Die letzte der Don Juan-Variationen von Walter Braunfels in einer Einspielung mit der Staatskapelle Weimar und dem Dirigenten Hans-Jörg Albrecht. Sie gelten, Herr Albrecht, als Experte für historische Aufführungspraxis, arbeiten als Dirigent mit internationalen Orchestern und Ensembles zusammen. Sie treten weltweit als Konzertorganist auf, sie leiten Meisterklassen, sie beschäftigen sich aber auch genauso mit neuer Musik und werden, haben Sie ja eben schon mal angedeutet, musikalischer Grenzgänger und Querdenker ohne Berührungsängste genannt oder mit ähnlich hübschen Titeln versehen. Warum muss man sowas eigentlich extra betonen? Ist das nicht selbstverständlich in der Musik?
Sollte. Diese Formulierung kommt nicht von mir und den Querdenker hat man mir dringend empfohlen zu Beginn der Pandemie. Ich habe gar nicht so weit gedacht, diesen Querdenker aus allem zu streichen. Querdenker hat ja inzwischen eine komplett andere Konnotation. Aber für mich ist das eigentlich konträr zu dem, wie meine Ansicht von Musik ist. Christian Thielemann betont das ganz oft, dass er aus der Kapellmeisterschule kommt und dass er ein Kapellmeister ist. Es ist eine Art des Denkens von Musik, der Behandlung von Musik, eine Art des Umgangs mit Musik, die sehr breit gefächert ist, die aber dem heutigen Markt eigentlich konträr entgegensteht, weil der heutige Markt und die heutige Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eigentlich darauf aus ist, dass man in kürzester Zeit eine Marke präsentieren muss. Man soll sozusagen in 5 Sekunden sagen, wofür man steht. Wenn Sie sagen BMW, dann wissen Sie, wofür BMW steht. Wenn ich sage, ich bin Musiker, oder es hat mich sehr geehrt, als ich mal als Musikant tituliert wurde. Ich habe keine Volksmusik gemacht, aber ich finde, das ist fast wie eine Auszeichnung, Musikant zu sein, dass es aus dem tiefsten Inneren kommt. Sie müssen extrem viel wissen, aber Sie müssen, das ist mein Ansatz, dann ganz, ganz frei fliegen können, ohne Angst, irgendetwas falsch zu machen. Dieses höher, schneller, weiter in der Musik, woran sich ja auch der Markt gewöhnt hat, das ist fantastisch für ein Publikum. Wenn ein Publikum eine makellose, ich sage mal, Gesangsshow oder Klaviershow geboten bekommt, ich bin ganz neidisch, wenn ich Pianistinnen und Pianisten höre, wo ich denke, da werde ich nie dahin kommen. Aber ich weiß auch, und das ist die Perversität des Musikmarktes, dass es Leute gibt, die singen an allen Opernhäusern die Königin der Nacht. Bekommen sie was von der Oper mit? Nein, sie sitzen hinten in ihrer Garderobe. Sie haben Angst, dass das F dann nicht kommt. Sie müssen es jeden Abend liefern. Sie werden weltweit für die Königin der Nacht gebucht und sind eigentlich Musikerin. Und ich habe bisher mit mehr oder weniger Glück einfach diesen großen Schneepflug eines breiten Repertoires vor mir hergeschoben. Bin da, obwohl mich viele Leute warnen und sagen, du musst dich einengen, um mehr Erfolg zu haben, um da noch dirigieren zu können oder da noch spielen zu können. Klammer auf, Klammer zu, ich mache das in Hamburg mit der Akademie und mit der wirklich Konzentration auf Bach und auf das, was drumherum ist. Aber selbst hier in unserer Saisonplanung sind wir sehr breit. Wir geben der Saison einen roten Faden, ein Thema und dann geht es bis ins 21. Jahrhundert und das aus voller Überzeugung.
Sie haben sich auch Musik von Rachmaninow gewünscht. Sie waren ja selbst oft in Russland und lieben die russische Musik, haben Sie gesagt. Eines Ihrer Alben heißt auch Bilder aus Russland mit Orgelbearbeitungen von Mussorgsky, Rachmaninow und Strawinsky. Was ist das mit Ihnen und Russland?
Das ist eine ganz große Liebe, seit ich wirklich kleines Kind war. Im Schallplattenschrank meiner Großmutter, mütterlicherseits, waren wahnsinnig viele Platten von Melodia, also dem russischen Staatslabel. Und meine Großmutter hatte auch sehr viele Bücher russischer Literatur und durch den Dresdner Kreuzchor bin ich 1985 das erste Mal in Moskau und damals noch Leningrad gewesen. Und wir hatten ja in der DDR Russischunterricht und haben es gehasst wie die Pest, weil das natürlich der große russische Bruder das aufoktroyierte und man musste diese Sprache lernen. Heute würde ich sie gerne sprechen können. Und ich habe irgendwie einen Narren an Russland gefressen. Ich hatte 2-mal das Glück, dass ich jeweils einen Monat allein durch Sibirien getourt. Auf diesen alten Wegen, wirklich in alle großen Städte, also bis hinten nach Chabarowsk am Japanischen Meer. Und wenn Sie im ganzen Land unterwegs sind, sind Sie in 8 Zeitzonen unterwegs, aber die Eisenbahn fährt nach Moskauer Zeit. Das heißt, Sie sind permanent im Jetlag, schauen, dass Sie irgendwie schlafen können. Sie wandeln, konzertieren auf den Spuren von Emil Gilles, von Sviatoslav Richter, von Oleg Kagan, auf den Spuren dieser ganz großen alten Streichquartette. Das Thema Russland ist etwas, wo mir aktuell natürlich wahnsinnig das Herz blutet. Ich habe eine Menge Freunde in Russland und viele Kontakte sind jetzt abgeschnitten. Ich hoffe, dass diese Situation sich irgendwie bald wirklich löst. Was ich persönlich nie verstanden habe, in Deutschland schätzt man, glaube ich, die russische Bevölkerung aus der deutschen Sicht ein. Ich glaube, das Land Russland kann man eigentlich nicht verstehen. Es ist Otschenbalschoi, es ist zu groß. Ja, die Leute, die nicht viel Geld haben, kommen quasi nicht aus diesem Land heraus. Zu wissen, dass Prokofjew, der in Paris glückliche Jahre hatte, wieder nach Russland zurück wollte, in diese Tristesse. Aber diese Russen, die ein so großes Herz haben. Und dieses Stück von Rachmaninow ist etwas in E-Moll. Das ist natürlich eine dieser ja, Todes- und Trauertonarten. Wir könnten den ganzen Tschaikowski nehmen. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung lange überlegt, was ich nehme. Es ist quasi nur eine Metapher dieser übergroßen Liebe zu diesem gigantischen Reichtum an russischer Musik.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte und das war ein Wunsch von Hans-Jörg Albrecht. Etude Tableau Es-Moll Opus 39 Nummer 5 von Sergei Rachmaninow in einer Aufnahme mit Nikolai Luganski. Herr Albrecht, in unserem Gespräch ist es ja schon angeklungen, dass Sie als Musiker nicht nur ein Nachschöpfer sind, wenn man das überhaupt so sagen darf, sondern auch ein Schöpfer. Das heißt, ein großer Fan von Transkriptionen, von Bearbeitungen und verschiedenen Fassungen. Sie haben zum Beispiel eine eigene Fassung von Bachs Johannespassion angefertigt aus allem Material, das Bach selbst ursprünglich mal genutzt hatte. Dann sind Sie aber noch einen ganzen Schritt weitergegangen. Kurz vor Ostern in Hamburg gab es die Uraufführung einer Bachschen Lukaspassion. Dabei gab es ja eigentlich schon mal eine vor 300 Jahren in Leipzig erstmalig zu hören. Was ist die Geschichte, der Hintergrund dieser neuen Lukaspassion gewesen?
Nun, Bach hat ja, als er angefangen hat in Leipzig als Thomaskantor, sehr schnell die Johannespassion geschrieben. Bach musste jedes Jahr eine Passion in der Thomaskirche und der Nikolaikirche aufführen. Es folgte dann 1727 die Matthäuspassion. Die hat er nochmal 29 überarbeitet. Und für 1730 ist das erste Mal eine Lukaspassion überliefert. Und man nahm jahrelang an, die läuft unter Bachwerkverzeichnis 246, Bachs Handschrift. Das ist Bachs Lukaspassion. Und diese Lukaspassion weiß man inzwischen, Bach hat da ein Pasticcio angefertigt, sprich von anderen Komponisten Musik genommen und hat die Lukaspassion in Leipzig aufgeführt, um eine neue Passion aufzuführen. Und wir haben einfach die Zeit der Pandemie mit zwei Musikern aus dem damaligen Bachorchester in München genutzt. Die traten an mich heran und haben gesagt, wir haben so viel Material, was hältst du, wenn wir die Lukaspassion, eine neue Lukaspassion erschaffen? Und da habe ich gesagt, tut mir einen Gefallen, wir machen das zusammen, wir bringen die irgendwann auf die Bühne. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wann, aber lasst jede Nähe zur Johannespassion und zur Matthäuspassion. Und da war die Pandemie einfach Gold wert, dass extrem viel Zeit war. Ja, das heißt, der Lorenz Egelhuber hat wirklich jedes Bachsche Werk, auch die Tastmusik, alles sich angehört. Sie haben geguckt, wo geht im Kantatenschaffen, welche Chöre könnten passen. Es gibt ja das Textheft zur Lukaspassion und daran kann man auch die Art der Dramaturgie von Bach sehen, wie er was konzipiert hat oder hätte konzipieren wollen. Und wir haben 2 Tage, 8 Stunden pro Tag die gesamte Partitur durchgespielt. Und ungefähr 1/4 flog danach einfach wieder raus, weil wir gesagt haben, das ist entweder zu nah an den Passionen dran, das passt dramaturgisch nicht, hier könnte mehr Kern drin sein, da müsste es einfach noch gestraffter sein. Eigentlich sind alle Arien, alle Chöre aus originalen Bachwerken. Manche transponiert, manche umtextiert. Und diesen Anspruch, dass wir eben nichts Geklontes, aber die zum Beispiel die Matthäuspassion als Vorbild nehmen. Ich habe gesagt, finden wir irgendwas, was diesem sind Blitze, sind Donner nahe kommt. Und sie haben etwas gefunden. Sie haben Kunstgriffe gemacht. Wir haben jetzt etwas, wenn man Orgelwerke von Bach kennt, das große Präludium C-Moll in Organo Pleno, voller Orgel mit großen C-Moll-Akkorden. C, die Tonart, die am meisten auf der Erde steht, der tiefste Ton. Und daraus haben wir einen Eingangschor gebastelt, der genau die gleiche Wucht hat, wie Kommt ihr Töchter, helft mir klagen oder Herr, unser Herrscher. Und unser Ansatz war wirklich, etwas zu schaffen, was der Matthäus-Passion und der Johannes-Passion in der Dramatik, in der Wucht, in der Originalität wirklich ebenbürtig ist.
Thank you.
Musik, die erst einmal im Radio zu hören war, nämlich am Karfreitag hier auf NDR Kultur. Der Eingangschor aus der Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach in der Rekonstruktion von Lorenz und Christoph Egelhuber. Die Uraufführung haben wir am 12. März in der Hamburger Leishalle aufgezeichnet mit dem Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor, dem Dresdner Festspielorchester und dem Dirigenten Hans-Jörg Albrecht. Dieser Mann hat noch viel vor mit Hamburg. Er will es nämlich zur Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Stadt machen. Und darüber kann er uns heute in NDR Kultur à la carte noch ein bisschen was erzählen.
Naja, Hamburg war ja die Stadt, wo Karl Philipp sich am wohlsten gefühlt hat. Wir wollen es eigentlich zur internationalen zweiten Bachstadt Deutschlands machen. Leipzig ist die Stadt für Johann Sebastian und Hamburg ist die Stadt für Karl Philipp. London möchten wir gern mit an Bord ziehen über Johann Christian. Und dann werden wir mal schauen, wie wir Wilhelm Friedemann und den Bückeburger Bach noch an Land bekommen. Wir haben eine Bewerbung laufen für das große Bachfest 2028 der neuen Bachgesellschaft und hoffen, dass wir da den Zuschlag bekommen. Der Ruf Hamburgs im 18. Jahrhundert, auch mit Kaiser, Matteson, Hasse, Telemann, all den großen Komponisten, die für die Gänsemarktoper komponiert haben, ist wahnsinnig groß. Und Karl Philipp ist nach seinem Onkel Telemann quasi die Galionsfigur für das Hamburg des ausgehenden 18. Jahrhunderts, des ausgehenden Barocks, die Zeit der Aufklärung. Und Hamburg hat mehr verdient als, oder Karl Philipp hat mehr verdient als das, was bisher für ihn in Hamburg passierte. Es waren immer wieder tolle Ansätze. 1988 ein großes Karl-Philipp-Jahr anlässlich des 200. Todestages. 2014 anlässlich des 300. Geburtstages ein ganzes Jahr. Und danach verebbte es wieder. Es gibt eine Homepage, die kaum noch funktionabel ist, über das Bach-Städte-Netzwerk in Deutschland. Das heißt, alle Orte, an denen Karl-Philipp gewesen ist, sprich Weimar, Köthen, Leipzig, Frankfurt-Oder, Potsdam, Ruppin, Berlin und Hamburg. Und wir wollen wirklich auch schauen, dass wir die Plattform über die Homepage so weit ausbauen, in Zusammenarbeit mit dem Bacharchiv Leipzig, in Zusammenarbeit mit der Packard Foundation in den USA, die zum Beispiel das Aufführungsmaterial von Karl Philipp komplett drucken, in Zusammenarbeit mit dem großen Forschungsauftrag des Bacharchivs, was über den Bund finanziert wird, die nächsten 25 Jahre, das weitere Aufführungsmaterial der Bachsöhne herauszugeben. All das, das ist eine Schatztruhe. Ich weiß gar nicht, wie ich es vor Glück sagen soll. Viele Orchester, viele Theater, alle suchen irgendeine Marke. Wir haben es hier vor den Füßen liegen. Wir müssen uns quasi nur noch bedienen. Es ist extrem viel Arbeit, aber Hamburg auch in diesem Aufwind des Überseequartiers, der Hafen City, Hamburg als die zweite große deutsche Stadt, Hamburg, die auch von den Werbeagenturen als heimliche Hauptstadt Europas tituliert wird oder zumindest des Nordens. Das sind auch gute Ausgangspunkte, um Hamburg zur echten Bachstadt zu machen. Natürlich für Karl Philipp, aber man darf nicht vergessen, Hamburg war eigentlich auch die Sehnsuchtsstadt von Johann Sebastian. Es ist ja keine Zeit, die uninteressant ist. Natürlich, wenn man Johann Sebastian Bach nimmt, werden viele Leute sagen, ach, wie einfach ist das, was danach geschrieben wurde. Es musste in irgendeiner Weise ganz anders sein, um sich davon zu emanzipieren.
Dabei ist nun gerade Karl Philipp Emanuels Musik alles andere als einfach.
Sie ist alles andere als einfach. Sie ist manchmal einfach, aber nur vermeintlich einfach. Reinhard Göbel hat mal gesagt, Karl Philipp hat es deshalb so schwer, weil er so extrem schwer zu spielen ist. Er muss einfach wild und unbeherrscht und trotzdem technisch sehr beherrscht gespielt sein, damit dieser Sturm ja an die Herzen der Menschen rankommt. Und das ist einfach auch noch eine Sache, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Karl Philipp nach Möglichkeit durch Aufnahmen, durch Reisen, durch Heranziehen von vielen anderen Leuten weltweit, die sich mit Karl Philipp und der Musik seiner Brüder beschäftigen, dass wir die als so eine Art Bach-Familie auf dieser Plattform vereinen. Über verschiedenste Formate, vielleicht ist es auch irgendwann online. Wir gucken auch, dass wir diese ganzen wichtigen Einspielungen, ob per CD oder per YouTube auf dieser Plattform sammeln, um das zugänglich zu machen, wie so eine Art Bibliothek, eine Empfehlung, Best of Karl Philipp and His Brothers. Diese ganze Zeit ist so verrückt. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel die Symphonie Fantastique, das Finale von Berlioz anschauen, was für eine unbeherrschte Musik. Und eigentlich so ist auch Karl Philipp. Er ist wie ein kleines Kind oder wenn wir irgendwie traurig oder wütend sind. Es schüttelt den Körper und man hat sich nicht in der Kontrolle. Und Karl Philipp war in gewisser Weise so. Auf der anderen Seite war er ein unglaublich geschickter Geschäftsmann, war mit den wichtigsten Leuten der Gesellschaft befreundet, war mit zwei Oberbürgermeistern hier in Hamburg ganz eng, konnte mit den Hauptpastoren gut. Jeder, der nach Hamburg kam, der etwas auf sich hielt, wollte beim damaligen großen Bach, Karl Philipp war ja damals bekannter als sein Vater und bedeutender, etwas vorspielen, wollte sich mit ihm unterhalten und so weiter. Also es ist überreich.
Ich glaube, wir werden mit großem Interesse mitverfolgen, wie Sie Hamburg in eine Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Stadt verwandeln. Und mit dem verabschieden wir uns jetzt auch. Christiane Irrgang und Hans-Jörg Albrecht. Vielen Dank, dass Sie bei NDR Kultur waren, Herr Albrecht. Und alles Gute, wirklich alles Gute für Ihre vielen großartigen Pläne.
Dankeschön.